Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. In diesem Oktober, Sarah, wie geht's dir? In diesem Oktober. Es wird wieder etwas dunkler, wir kuscheln uns wieder ein bisschen mehr ein, wir mummeln uns wieder etwas mehr ein. Hast du dich schon an den Herbst gewöhnt oder trauerst du dem Sommer hinterher?
Hi Marianne, also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich über jeden Sonnenstrahl, bereits jetzt schon. Aber es ist natürlich toll, wenn so auf den üblichen Hundegassi-Wegen jetzt langsam die Blätter bunt werden. Das liebe ich natürlich schon auch sehr, muss ich sagen. Und bei mir steht ja in Kürze ein größerer Urlaub in die Sonne an. Und von daher habe ich einen kleinen Grund, mich jetzt immer zu trösten, wenn es doch mal ein bisschen zu sehr regnet und zu grau wird jetzt schon.
Außerdem ist das ja auch immer eine wunderschöne Zeit, um sich ein bisschen, ja, vielleicht auch den ausgiebigeren Werken zu widmen, was wir heute übrigens nicht tun werden.
Sehr gute Überleitung.
Ja, das war wieder perfekt.
Da hast du natürlich total recht.
Ich habe mir nämlich eine Autorin ausgesucht, die sich sehr kurz fasst, sehr nüchtern schreibt, aber dazu mehr, bevor wir uns dieser Autorin widmen, möchte ich einfach kurz was sagen, was ich eigentlich ja zu 90% immer vergesse. Und zwar möchten wir uns einfach mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns so fleißig hört, dass ihr unseren kleinen Podcast mögt. Wir gucken ab und zu mal in die Analytics rein und haben festgestellt, dass wir jetzt schon über 10.000 Mal runtergeladen wurden, was für uns echt viel ist und wir irgendwie langsam, ganz, ganz langsam merken, dass wir das doch nicht nur so zu zweit machen und noch für 10 Freunde, sondern dass es doch noch ein paar mehr Leute gibt, die uns hören, was wir immer uns einfach nicht so vorstellen können. Und genau, an der Stelle deswegen einfach, ja, ein ganz, ganz herzliches Danke an euch, die uns da hört. Und wir hoffen natürlich, dass euch das auch weiterhin noch viel Freude bereitet. Also wenn es euch dann Freude bereitet, vielleicht hört ihr es auch so zum Einschlafen oder so, keine Ahnung, kann ja auch sein. Und hat's ja auch seinen Zweck getan, ne? So, genau. Und daher, also
das
wenn
stimmt,
ja...
Das stimmt. Nee, du hast aber recht. Ja, vielen Dank. Das übersteigt ja sogar unsere Familie und Freunde mittlerweile, was die Anzahl angeht. Also du hast völlig recht. Das ist auf jeden Fall toll zu sehen, dass wir das nicht nur für uns machen. Super.
Ja. Wenn ihr weiter Anregungen habt und ja, dann schreibt uns gerne weiterhin und folgt uns auf Social Media. Lasst uns irgendwelche Bewertungen da bei Spotify und den anderen Kanälen. Also wir sind ja bei ja so ziemlich jeder gängigen Plattform auch zu hören. Und wenn ihr uns ganz, ganz dolle unterstützen wollt und irgendwo noch einen Euro rumfliegen habt, dann werft den doch einfach bei uns in die Kaffeekasse, weil das supportet uns einfach dabei, die Hostinggebühren zu tragen. Und unser Ziel ist es einfach, den Podcast so lange, wie es uns möglich ist, werbefrei zu halten. Daher, genau, das ist so das kleine Ziel. Aber wie gesagt, wir freuen uns auch einfach mega, wenn ihr uns lauscht und uns zuhört. Und ein Dank geht natürlich an die Leute raus, die uns da schon was reingeworfen haben in die Kaffeekasse. Also vielen, vielen Dank. Und genau, jetzt aber genug des Geplänkels. Kommen wir zu unserer heutigen Autorin. Ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert. Wir bleiben im Osten. Letztes Mal haben wir uns mit der Kombo um Pussy Riot beschäftigt, mit Masha Alekhina, hat uns Sarah vorgestellt, ganz spannend. Und wir bleiben auch im Osten, wir gehen ein bisschen weiter, ja, so Richtung Süden. Und zwar reisen wir heute nach Ungarn, aber vor allem auch in die Schweiz. Also unsere heutige Autorin, ich kann ja ihren Namen auch langsam mal sagen, ist Agutor Krzysztof. Und diese ist gebürtige Ungarin, ist aber mit dem Aufstand 1956 in die Schweiz emigriert und hat dort Französisch gelernt und ihre Werke tatsächlich im Französischen auch verfasst. Also das wäre der Hinweis des letzten Mal, als wir euch ein kleines Rätsel aufgegeben haben. Und ja, das ist das, was ihre Werke auch sehr besonders macht. Und wenn wir jetzt über das Leben reden, wie gesagt, wir haben es ja wieder mit einer Autorin zu tun, die aus einem Land kommt, was von der Sprache her, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht allen so geläufig ist, also Ungarisch. Ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr mit zu tun, weil ich durch meinen Mann da Verbindung habe, weil der gebürtiger Ungar ist. Und der hat mir heute netterweise auch sehr geholfen, was die Aussprache mancher Worte heute angeht. Also zum Beispiel, dass man ihren Namen halt nicht Christoph ausspricht, sondern Christoph. Und genau, einige mehr. Falls ich dann doch mal, also falls ein paar Ungarischsprachige unter euch sind, falls ich da doch mal irgendwas falsch sage, seht's mir bitte nach. Ich habe ein halbes Jahr lang mich an die Volkshochschule gewagt und versucht, diese Sprache zu lernen und bin erfolgreich gescheitert. Es ist einfach. Es gibt so 13 Fälle in dieser Sprache und wenn man es nicht wirklich regulär spricht und jeden Tag irgendwie damit umgeben ist, ist es wirklich sehr schwer. Und ein bisschen was kann ich, aber es ist, wie gesagt, ja, doch sehr anspruchsvoll. Und es ist eine sehr schöne Sprache. Ich mag das Vokabular sehr, sehr gerne. Aber die Grammatik ist eine Herausforderung, um es mal so charmant wie möglich zu sagen. Das hat mich echt Schweiß und Tränen gekostet. So. Genau. Aber kommen wir jetzt zu unserer Autorin. Und wie ihr das von uns kennt, fangen wir natürlich mit ihrem Leben an. Und danach werden wir auf die Romane eingehen, die wir zu ihr gelesen haben. Und damit ihr sie etwas besser einordnen könnt, würde ich halt mit ihrer Historie beginnen. Das heißt also mit der historischen Einordnung. Wir befinden uns Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir sind in der Zeit des Kalten Kriegs, des Schweigens und der, ja, sagen wir mal, Entfremdung. Das werden wir später auch in der Literatur vor allem bei ihr merken. Es ist eine Zeit, in der viele europäische SchriftstellerInnen und Schriftsteller begannen, über Verlust, Identität und die Brüche des 20. Jahrhunderts zu schreiben. Und für viele wurde Literatur auch zu einem Ort, an dem man ja das, was unsagbar war, irgendwie auch fassen konnte. Ne? Also es gab viel Literatur über das Trauma des Kriegs, die Erfahrung der Flucht, die Sprachlosigkeit gegenüber der Gewalt. Und es hat sich alles ja in so einem historischen Spannungsfeld auch abgespielt zwischen Nachkrieg, Flucht und erstmal auch darum, überhaupt wieder eine Sprache zu finden für das, was da eigentlich passiert ist, ne? Wie schon gesagt, es war halt einfach unglaublich, unaussprechlich und furchtbar. Also es musste vor allem viel bewältigt werden. Und das ist auch das, was wir in der Literatur unserer heutigen Autoren sehr stark wiederfinden. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, also wir werden heute auch wieder etwas düsterer. Wir werden nicht so politisch wie das letzte Mal, also wie in der letzten Folge, aber es wird sehr eindringlich, will ich sagen. Also das ist das Wort, was mir zu ihr immer wieder einfällt. Sarah, bist du denn mit ihr vorher schon mal irgendwie in Berührung gekommen? Hattest du mit ihr irgendwie schon mal einen Berührungspunkt oder ist sie dir komplett neu als Autorin?
Komplett neu, tatsächlich auch noch nie gehört, ja.
Okay, dann bin ich gespannt, weil du hast ja dich sehr gut vorbereitet und auch ein Werk von ihr gelesen, was eher in die autobiografische Richtung geht. Ich bin tatsächlich auf sie gestoßen durch eine Freundin. Also es ist eine Empfehlung von einer Freundin gewesen, auch für unseren Podcast, weil sie zu mir gesagt hat, dass das eine Autorin ist, die zu ihren liebsten Autorinnen zählt, wenn nicht sogar die liebste ist. Und das hat mich dann natürlich interessiert. Und von ihr habe ich auch das Werk, was ich euch heute vorstellen werde. Es hat es mir netterweise ausgeliehen. Und genau, darüber werden wir nachher reden. Das ist auch ihr bekanntestes Werk. Und genau, dazu später mehr. Gehen wir auf ihr Leben ein. Agutor Christoph wurde am 30. Oktober 1935 in Csíkvand, einem ungarischen Dorf, geboren. Sie wuchs zudem in den ungarischen Städten Kőszeg und Szombathely auf. Ihr Vater Kálmán Kristóf und ihre Mutter Antonia Kristóf, geborene Turkani, waren beide Lehrer. Und bei ihrem Vater war es auch so, dass der auch Verfolgter war und auch praktisch jahrelang schon unter einer Inhaftierung zu leiden hatte. Ab 1944 wuchs sie mit zwei Brüdern in Kőszeg nahe der österreichischen Grenze auf. Ihr jüngerer Bruder ist Schriftsteller geworden und lebt in Budapest. Und Agutor Christoph selbst verließ 1956, da gab es diesen bekannten ungarischen Aufstand, nach der Niederschlagung von Emin das kommunistische Regime und emigrierte in die Schweiz. Es war bereits so, dass sie als Vierjährige viel las und ja, praktisch alles so das sich vorgenommen hat zu lesen oder gelesen hat, was sie in die Hände bekam. Und sie besuchte ab 1950 ein staatliches Internat in Szombathely. Dort machte sie dann auch das Abitur und damals begann sie auch schon erste Gedichte und kleine Theaterstücke zu schreiben. Nach dem Abitur heiratete sie ihren Geschichtslehrer und mit ihm, der in der politischen Opposition engagiert war, und ihrer 4 Monate alten Tochter floh sie dann, wie gesagt, 1956 über Österreich in die Schweiz. An der Universität von Neuchâtel, was auf Deutsch Neuenburg heißt, also darunter findet man den Ort auch, studierte sie ab 1962 dann Französisch. In Neuchâtel arbeitete Agota Christoph in einer Textil- und dann auch jahrelang in einer Uhrenfabrik. Und es war so, dass sie am Abend viel schrieb und, wie sie auch selber sagte, damals viele sentimentale Gedichte geschrieben hat, in ihrer Muttersprache noch, bis sie dann eines Tages von den tragischen Worten, also so hat sie das selber gesagt, genug hatte. Sie hat dann später mal gesagt, dass sie das so ein bisschen, ja, hinter sich gelassen hat. Also das hat sie dann so ein bisschen abgetan, diese Sentimentalität. Und das, ja, merkt man in ihrer Prosa auf jeden Fall. Die zwischen 1956 und 1966 entstandenen Gedichte wurden in einer Zeitschrift für ungarische Exilliteratur veröffentlicht. Und Anfang der 70er Jahre begann sie dann auf Französisch zu schreiben. Und das ist was, was sehr, sehr prägnant ist, was sehr, ja, was wir auf jeden Fall unterstreichen müssen, weil es war nicht so, dass sie das gemacht hat, weil sie der französischen Sprache oder so jetzt total zugetan war. Also das kann man sich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen denken anhand ihrer Geschichte bis dahin, sondern einfach, weil sie das als Notwendigkeit betrachtet hat. Sie hat auch mal in einem Interview, also ich habe ein Interview mit ihr gefunden, ich glaube, das war von 89, und da hat sie selber gesagt, ja, ich habe Französisch gelernt, weil ich bin halt in die Schweiz emigriert, und wenn ich in die USA, also viele Ungarn sind ja auch zum Beispiel in die USA geflüchtet oder woanders hingegangen wäre, dann hätte ich halt Englisch gelernt und dann wären meine Werke eben in Englisch erschienen. Also das war einfach die Notwendigkeit, die dahinter stand, und keine persönliche Neigung oder ja so eine künstlerische, ja so eine Inspiration oder so, die sie da gepackt hat, sondern es war wirklich reiner, ich würde es mal sagen, Pragmatismus. Genau, wie gesagt, also sie begann auf Französisch zu schreiben, zunächst Theaterstücke, und von 1978 bis 83 produzierte sie für Radio Suisse Hörspiele und wurde dann für die Theaterschule in Neuchâtel tätig. Die dramatischen Texte lernten sie nach eigenen Bekunden, sich streng an das Sichtbare und Hörbare zu halten und sich nicht um das Innenleben der Figuren zu kümmern. Sehr, sehr prägnante Zitate, das mit dem streng an das Sichtbare und Hörbare halten und auch das sich nicht um das Innenleben kümmern, das ist auch was, was sie praktisch dann auch ihren Figuren in dem Werk, um das es später gehen soll, andichtet. Agota Christoph wurde 2-mal geschieden. Sie hatte aus erster Ehe mit dem ungarischen Geschichtslehrer eine Tochter Zsuzsa, die Kulturmanagerin wurde, und aus 2. Ehe mit einem Schweizer stammt eine weitere Tochter Karin, die als Schauspielerin in Paris tätig wurde, sowie auch ein Sohn, der Buchhändler und Musiker wurde. Christoph lebte und arbeitete in einer Wohnung in Neuchâtel, die sie kaum noch verließ und wo sie auch selber mal gesagt hat, ich schreibe nicht mehr, ich habe keine Lust mehr dazu. Das hat sie dann in einem Interview gesagt und bedauerte auch immer wieder, Ungarn je verlassen zu haben. Also sie hatte da auch eine große Sehnsucht und es war was sie wirklich sehr, sehr stark begleitet hat. Am 27. Juli 2011 stirbt die ungarische Schriftstellerin im Alter von 75 Jahren in ihrer Wohnung im schweizerischen Neuchâtel, und ihr Leichnam wird aber nach Ungarn überführt. Also sie wird da auch zusammen neben ihrem Mann begraben. Das zu ihrem Leben. Also wir merken, das ist ein sehr, sehr kurzer Abriss. Wir haben jetzt hier nicht viel, was so ihre Leidenschaften angeht oder viel drumrum. Und ich finde, das spiegelt sich auch sehr, sehr gut in ihren Texten wieder, weil man findet nicht so viel zu ihr, weil es auch einfach so ist, dass sie sehr, sehr zurückhaltend gelebt hat, sehr, sehr zurückgezogen. Sie hat auch nicht viele Interviews gegeben. Also ich habe da wirklich ein bisschen suchen müssen. Das Einzige, was man am persönlichsten von ihr findet, sind ihre autobiografischen, selbstgeschriebenen Sachen, wo du dich ja auch unter anderem mit beschäftigt hast. Da werden wir sicherlich auch noch mal ein bisschen was zu ihr erfahren und natürlich auch durch ihre Romane, weil dadurch, dass sie einen Schreibstil hat, der sehr nüchtern ist, sehr klar und ja ohne jegliche Ausschmückung auskommt, sind wir hier schon fast an einer Art Autobiografie dran, die aber keine ist, sondern eine Geschichte. Aber man merkt einfach, dass da sehr, sehr viel von ihr drinne steckt, wenn man ihr Leben kennt. Und wenn man, wie gesagt, ihre Werke liest, dann kommt das sehr stark zum Tragen, dass dieser Weggang aus Ungarn, die Nachkriegszeit, der Krieg an sich, sie sehr, sehr stark beschäftigt hat und auch nicht losgelassen hat. Zu ihrem Wirken. Agotor Christoph gilt als eine der großen literarischen Stimmen in Europa. Sie erhielt bedeutende Preise, darunter den Gottfried-Keller-Preis, den Schillerpreis der Schweizerischen Schiller-Stiftung und den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur. Das für ihr schmales, um Einsamkeit, Exil und Entwurzelung kreisendes Werk, das große Heft. Jetzt habe ich den Titel auch endlich mal gesagt, um das soll es heute auch vor allem gehen. Und genau dieses Werk wurde auch in 38 Sprachen übersetzt und gehört zu einer Romantrilogie. Das heißt, wir haben es hier mit dem Band 1 praktisch zu tun. Und es geht um ein ungarisches Zwillingspaar, die zu Zeiten des Kriegs ja leben und da diesen Alltag mitkriegen. Das ist das, worum es im ersten Buch geht. Und die beiden anderen Bücher, Der Beweis und Die dritte Lüge, bedeuten für die Autorin damals auch den endgültigen internationalen Durchbruch. Also wie gesagt, vorher gab es halt die Gedichte und die Theaterstücke und mit der Prosa ist sie dann bekannt geworden. Der Band Der Beweis, welcher 1989 erschien, konnte nach Ansicht von Kritikern als Romanfortsetzung, aber auch als eigenständige Geschichte gewertet werden. Und da musste ich mich dran erinnern, das war tatsächlich auch das, was mich neugierig gemacht hat, weil das ist das, was meine Freundin mir auch erzählt hat. Also sie hat mir damals von dem Werk Das große Heft erzählt und dann, dass es da auch noch andere Bücher gibt, die man auch für sich selbst lesen kann. Aber sie hat mir schon empfohlen, die Reihenfolge da einzuhalten. Genau, und es ist so, dass sich alle drei Werke um dieses Zwillingspaar drehen, also um die beiden Jungs. Und was ich sehr interessant fand, war, weil ich habe wirklich nur das erste jetzt lesen können. Die anderen beiden Bücher habe ich einfach nicht, also muss ich irgendwie mir noch besorgen. Dass es so ist, dass die beiden Brüder einen Namen haben. Also der eine heißt Lukas und der andere von Anagramm Klaus, genau. Soweit ich das richtig im Kopf habe, kommen die Namen in dem ersten Band gar nicht vor. Weil das ist mir auch aufgefallen, dass in dem ersten Band in keinster Weise irgendwelche Namen genannt werden.
Das ist ja außergewöhnlich, okay.
Wird immer nur gesagt, die Großmutter, der Offizier, die Mutter, der Schuster, also die Leute werden bei dem unsere Cousine, also die Leute werden danach bezeichnet, was sie sind. Ne, was halt auch wieder dieses Beschreibende ausmacht, um da keinerlei Beziehung aufzubauen. Aber jetzt fällt mir gerade auf.
Erinnert auch ans Theater, ne? Das ist dann eben wie so Rollen.
Genau, ja, voll. Also das ist ein guter Vergleich, genau. Gerade ist mir jetzt ein Kapitel eingefallen, dass es vielleicht doch von der Magd, dass die vielleicht doch einen Namen hatte. Nee, ich glaube, die hieß auch nur die Magd. Genau, also deswegen, also die hatten alle keine Namen. Und was das natürlich auch unterstreicht, ihren Stil, weil dann sofort, wenn du Namen hörst, hast du ja irgendwas im Kopf, ne? Dann hast du so ein Bild vor Augen. Und wenn du jemanden nur bei seiner Tätigkeit benennst, ne, der Pfarrer, die Mutter, also das, was er praktisch für dich ausstrahlt, dann bringt das sofort eine Distanz rein, ne? Genau. Aber wie gesagt, dazu nachher noch mal mehr. Wie schon erwähnt, war es so, dass Agotor Christoph sich eigentlich, sage ich mal, relativ schnell auch aus dem Schreiben wieder zurückzog. Er hat einfach auch gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr. Und dann aber 2004, nach langer Pause, ihre Autobiografie, die Analphabetin, in Berichtsform vorstellt. Also das ist auch ein sehr klares, deutliches Buch. Und hier kommt auch wieder zum Tragen, dass sie die Aneignung der französischen Sprache in der Schweiz zu Beginn ihrer Zeit nach ihrer Flucht als existenzielle Notwendigkeit ansah. Also du hast dich ja eingehender mit dem autobiografischen Werk beschäftigt. Da kannst du sicherlich auch nochmal was dazu sagen, inwiefern das für dich da über das Buch zum Tragen kam. Und es ist auch so, dass man öfter liest, also ich habe das jedenfalls öfter gefunden, dass sie die Sprache tatsächlich auch immer als die Feindessprache bezeichnet hat. Also sie hat die gelernt und wie gesagt, einfach aus der Notwendigkeit heraus, aber nicht, weil das jetzt irgendwie für sie mit irgendeinem Gefühl oder so verbunden war. Insgesamt haben wir es mit einer sehr in sich gekehrten Autorin zu tun. Wir haben es mit einer Autorin zu tun, die wirklich über das schreibt, was sie gesehen hat, was die Nachkriegsliteratur auch auszeichnet. Es ist eine Autorin, die sich praktisch ja in die Strömung einordnen lässt, die sich mit der Entfremdung, dem Sprachverlust und auch der Identität der Nachkriegs- und Exilliteratur beschäftigt. Sie wird auch oft mit Beckett verglichen, stilistisch und auch unter anderem mit Kafka. Also Beckett, da kenne ich jetzt einfach nicht so viel, aber ich würde jetzt Kafka, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde, weil ich finde Kafka dafür eigentlich viel zu bildhaft, um ihn mit Christoph zu vergleichen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also nur weil der jetzt auch so eine Düsternis in sich trägt und auch ja verstörend, sage ich mal, schreibt. Also verstörend sind sie beide, das auf jeden Fall. Aber ich sehe das sprachlich da überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe das nicht bei
aber
Kafka.
Ist ja lustig, dass du das sagst, weil ich musste tatsächlich vorhin dran denken, als du gesagt hast, dass es eben kaum bis keine Namen gibt. Da musste ich als erstes an Kafka denken, weil das ist mir bei ihm auch sehr in Erinnerung, dass das da auch ja oft eben keine Rolle spielt, die Namen und eine Individualität oder so, ne? Ist ja interessant, okay.
Auf jeden Fall, also das kann auf jeden Fall ein guter Hinweis dafür sein, dass sie mit ihm verglichen wird, aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Also, weil der Stil unterscheidet sich für mich ganz klar. Weil bei Kafka hast du dann trotzdem, also gerade allein, wenn ich jetzt an die Verwandlung denke und so, da geht das ja wirklich dann halt in so einen starken Surrealismus auch rein und so. Und das hast du bei ihr ja gar nicht. Also habe ich jetzt nicht so empfunden. Und daher, nee, würde ich es nicht so unterschreiben. Also wenn ihr da natürlich jetzt noch andere Parallelen seht, würde mich das jetzt sehr interessieren. Vielleicht gibt's ja doch irgendwo sprachlich was, wo man das nochmal aufgreifen kann. Aber ich jetzt, ehrlich gesagt, habe da jetzt bei der Lektüre nichts gefunden, wo ich sagen würde, das lässt sich jetzt sprachlich oder vom Stil her vergleichen. Also die schaffen es beide, diese Bedrängnis aufzubauen, das auf jeden Fall, aber jeder auf seine Art und Weise. Also das ist für mich, wie gesagt, nicht vergleichbar. Damit würde ich eigentlich auch schon sehr gerne in die Literatur von ihr einsteigen, dass wir uns da wirklich jetzt mal mit beschäftigen, worüber ich jetzt eigentlich schon sehr viel auch geredet habe. Und an der Stelle finde ich es ganz passend, dass wir mit ihrer Autobiografie einsteigen, weil wir haben jetzt über ihr Leben geredet. Zwar jetzt nicht so viel, aber trotzdem doch was. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, dass du dich mit der Analphabetin beschäftigt hast. Wie war die Lektüre für dich, Sarah? Wenn du sagst, es ist jetzt völlig Novum für dich gewesen, dich mit der Autorin auseinanderzusetzen, was war dein Eindruck? Bin ich jetzt gespannt.
Genau, die Analphabetin habe ich mir ausgesucht, hauptsächlich deshalb, weil ich die Autorin gar nicht kannte und mir das ins Auge gesprungen ist, weil es hier eine autobiografische Erzählung war, aber die Analphabetin heißt und es ist geschrieben von einer Autorin.
Ja.
Dann dachte ich so, oha, was steckt dahinter? Das hat mich auf jeden Fall interessiert. Und ja, wenn du sagst, ich habe mich mit ihrem autobiografischen Werk beschäftigt, dann ist das, glaube ich, hochtrabender, als es ist, denn ich habe dieses schmale Bändchen innerhalb einer halben Stunde gelesen.
Ja, das muss war, ja nicht immer viel sein, ne?
Also, genau. Das war meine Vorbereitung und ich muss sagen, da steckte aber auch schon viel drin. Also es war schön jetzt mal zu hören, als du aus ihrem Leben erzählt hast, dass ich hier fast alles wiedergefunden habe, weil es da eben um diese einzelnen Themen auch in die Analphabetin geht. Es ist allerdings so, dass sehr viele Themen einfach angerissen werden. Also auch hier, wie du es schon beschrieben hast, sehr nüchterner Stil, fast schon berichthaft tatsächlich. Und sehr viel, ja, Gefühle oder persönliche Färbung im Stil oder so gibt's hier tatsächlich nicht, obwohl das sehr eindrucksvolle Erinnerungen auch sind, die sie hier schildert. Aber eben dann, wie gesagt, angerissen und einfach mal genannt und dann kommt schon das nächste Thema. Also so ist das jetzt hier zu verstehen. Auf sowas kann man sich einstellen, wenn man zu diesem Buch greift. Aber für mich war das ganz gut, weil die Analphabetin einfach wirklich mal nochmal so einen groben Abriss gibt, worum geht's. Und dann kann man eben auch schon ahnen, okay, was erwartet einen, wenn man dann zum Roman oder zu der Trilogie greift. Und von daher war das jetzt doch auch ein ganz guter Einstieg, obwohl man wirklich so schnell durch war und viele Themen einfach nur, wie gesagt, mal angerissen wurden aus ihrem Leben. Wie du gesagt hast, ist es 2004 erschienen, die Originalausgabe. Und ich habe hier die zweite Auflage von 2005 vom Züricher Ammann Verlag, heißt der, hier vor mir liegen. Und wie gesagt, es ist ein sehr schmales Bändchen, in einer halben Stunde war ich durch und fängt chronologisch an. Also es ist in mehrere Teile gegliedert, die auch immer kleine Überschriften haben, aber es lässt sich chronologisch lesen. Und sie fängt hier an, aus ihrer Kindheit zu erzählen. Da ist mir besonders hängen geblieben, dass sie in einem sehr strengen, sehr kargen, armen Internat untergebracht war und dass sie zum Beispiel nicht genug Geld hatte für ein zweites Paar Schuhe und wenn ihre Schuhe repariert werden mussten, Dann hat sie sich krankgestellt und blieb eben so lange im Bett, bis ihre Schuhe repariert waren, weil ihr das zu unangenehm war, weil sie eben ja in der Zeit gerade keine Schuhe hatte. Solche Sachen, also die sehr, sehr einprägsam auf jeden Fall sind. Was ihr Schreiben angeht, zeigt sich zu der Zeit auch schon sehr früh. Also sie erwähnt auch, dass sie mit 4 Jahren bereits schreiben und lesen kann in Ungarn, in ihrer Heimat, weil ihr Vater eben Lehrer war und sie oft eben dort mit drin saß und zugehört und zugeguckt hat. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und später an der Schule zeigt sich dann ihr Theatertalent, weil sie eben schaut, dass sie immer Kleinigkeiten verdient, manchmal auch ein bisschen Essen kriegt. Und zwar in der Schule schon, da übt sie mit ihren Freundinnen zusammen kleine Sketche, kleine Szenen ein. Und sie nehmen dann eben immer einen kleinen Eintritt und in den Schulpausen führen sie das dann auf. Und sie berichtet da auch, dass sie teilweise auch Lehrer nachgemacht hat in diesen Aufführungen, in diesen kleinen Vorführungen. Und manchmal aber auch Lehrer spontan zugeguckt haben. Und dann musste sie ganz schnell umswitchen und eben einen anderen Lehrer nachmachen und spielen oder ein anderes Programm sich schnell überlegen. Und das klang für mich auf jeden Fall sehr witzig, sehr, sehr spannend. Aber auch dann geht es auch schon wieder über zum nächsten Thema. Und Sprache und Schreiben zieht sich aber wirklich durch alle kleinen Kapitel dieses Büchleins, was ja auch wirklich, du hast es ja schon gesagt, ein sehr beeindruckendes Thema auch in ihrem Leben ist, wenn man so von außen auch drauf guckt, ne? Also sie berichtet da auch, dass sie als Kind dann schon gezwungen war, eine Zeit lang Russisch zu lernen und zu sprechen, was dann allgemein auch an der Schule sehr boykottiert wurde, weil ja, ist klar, ja, wieder eine ganz andere Sprache und warum, also es ist einfach super schwierig, ne? Also man kann sich das nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, hier in unserer Kindheit, in unserer Schulzeit, auf einmal ist die Amtssprache, die Sprache, die jeder sprechen soll, eine ganz andere. So, wie soll das funktionieren? Und deutsche Sprache war auch ein Thema und dann natürlich auch später das Auswandern, du hast es erwähnt, erst nach Österreich und dann später in die Schweiz. Auch das wird hier kurz angerissen, auch besonders eindrücklich, dass sie eben mit ihrer kleinen, wenig Monate alten Tochter dann in die Schweiz flüchtet. Der Ehemann wird unterdessen im Buch gar nicht erwähnt. Also es ist irgendwie klar, dass es einen Mann gibt, aber da ist jetzt bei mir nichts hängen geblieben. Also sie erzählt, berichtet hier tatsächlich nur von sich.
Ist ganz interessant, wenn ich hier ganz kurz einhaken darf, weil ich habe nämlich dazu gefunden, dass sie das irgendwie nicht so cool fand, wo die in die Schweiz emigriert sind, dass er praktisch da studieren konnte, Stipendium bekommen hat und ihr das nicht möglich war gleich. Und sie halt arbeiten gegangen ist und verdienen musste. Und das hat sie ihm halt unter anderem auch nachgetragen. Also das ist das, was ich gefunden habe. Und das wurde mit als Grund genannt für die Trennung auch.
Ach also, ja, krass.
Genau. Okay. Also vielleicht ist es deswegen auch, dass sie das halt so ausgespart hat. Ist eine Vermutung. Kann ich nicht belegen, ist eine Vermutung.
Ja, das passt auf jeden Fall gut zusammen, weil ich mich manchmal schon darüber so ein bisschen gewundert habe. Genau, auf jeden Fall, weil ja von der Tochter die Rede ist und später dann die anderen Kinder auch erwähnt werden. Aber der Mann wird nicht wirklich erwähnt. Genau, und dieses krasse Leben, was sie dann hat in der Schweiz, in der französischsprachigen Schweiz, dass sie wirklich den ganzen Tag in dieser Uhrenfabrik arbeitet, nach Hause kommt, Kind vorher wegbringt, später abholt, Essen macht, Kind ins Bett bringt, selber ein bisschen was notiert, schreibt, selber ins Bett geht. Und das einfach den ganzen Tag, also sehr anstrengend, sehr krass. Und Analphabetin bezieht sich in dem Sinne darauf, dass sie nach einer Zeit das Französische zwar verstehen lernt, aber sie kann es eben nicht schreiben. So ist das hier zu verstehen, der Titel. Und darauf geht sie dann eben mehrfach im Buch auch ein und formuliert das hier auch sehr schön nachvollziehbar in ihrem nüchternen Stil. Was in der Analphabetin auf jeden Fall sehr deutlich wird, ist, dass Identität und Sprache einfach nicht zu trennen sind. Das kannst du bestimmt auch bestätigen bei deiner Lektüre. Und ich habe nochmal 2 Zitate rausgesucht aus dem Buch, die erstmal einen kleinen Eindruck vermitteln, wie sie schreibt, ihr nüchterner Stil, den wir jetzt schon so oft angesprochen haben, und der aber auch das Thema Sprache hier nochmal besonders thematisiert. Das erste kleine Zitat ist aus der Zeit, wo sie in der Schweiz ankommt. So stehe ich mit 21 Jahren bei meiner Ankunft in der Schweiz und ganz zufällig in einer Stadt, in der man Französisch spricht, vor einer mir vollkommen unbekannten Sprache. Hier beginnt mein Kampf um die Eroberung dieser Sprache, ein langer, erbitterter Kampf, der mein ganzes Leben andauern wird. Also nicht nur neues Land, auch neue Sprache und man steht erstmal vor einem Nichts.
Ja, und wir haben wieder diesen Sprachduktus, ne? Also es ist nicht, ich lerne jetzt eine neue Sprache, sondern es ist ein Kampf, ne? Wir haben immer dieses Kriegsvokabular auf jeden Fall bei ihr mit drin, ne?
Ja, absolut. Ein anderer wichtiger Aspekt den man ja vielleicht vergessen kann, ist, dass das natürlich auch zu Problemen mit der Tochter führt, die ja nun mit dieser neuen fremden Sprache aufwächst. Und da hat mich eine Passage hier besonders beeindruckt. Abends komme ich mit dem Kind nach Hause. Meine kleine Tochter schaut mich mit großen Augen an, wenn ich Ungarisch mit ihr spreche. Einmal hat sie angefangen zu weinen, weil ich sie nicht verstehe. Ein andermal, weil sie mich nicht versteht. 5 Jahre nach meiner Ankunft in der Schweiz spreche ich Französisch, aber ich lese es nicht. Ich bin wieder zur Analphabetin geworden, ich, die ich mit 4 Jahren lesen konnte.
Es geht immer um Verlust, ne? So um das, was man hat. Man hat das Gefühl, es ist verloren, sie ist auf der Suche. Und das spiegelt so dieses ganze Nachkriegstrauma wieder. Und es ist eher so was unglaublich Bedrückendes, was sie mit sich führt. Ne? Und ich finde das so interessant. Es gibt, wie gesagt, dieses kleine Interview aus dem Ende der 80er Jahre, wo man sie auch sieht. Sie strahlt so was ganz Herzliches aus, wenn man sie sieht. Also, und sie hat auch viel gelächelt und hat, das Interview wurde dann auch komplett im Französisch geführt. Das zeigt noch mal mehr, was das bedeutet für sie, ne? Dieses Schreiben, den Kampf da aufzunehmen mit der Sprache, um ja sich in diesem Land ebenso auch ausdrücken zu können und das, was ihr wichtig ist, was sie beschäftigt, einfach wiederzugeben und das halt nicht in ihrer Sprache zu machen, sondern in der, wo es dann auch gelesen werden kann und verstanden werden kann. Und das finde ich unglaublich beeindruckend. Aber wie gesagt, es ist wirklich was einen sehr, sehr anfasst. In dem Sinne, also vielen Dank für diese super gute Überleitung, weil ja die Analphabetin einfach das Werk ist, was ihr Leben sehr gut beschreibt und was uns einfach einen super schönen Schulterschluss zu ihrem Werken, zu ihrem bekanntesten Werk auch gibt, von ihrem Leben aus gesehen. Und damit würde ich jetzt gerne weitermachen. Und zwar reden wir jetzt über das große Heft Le Grand Cahier im Französischen. Und das ist, wie schon gesagt, das ist 1987 erschienen. Und meine Ausgabe, die ich hier vor mir habe, ist von 1999 im Rotbruch Verlag erschienen und in einer Übersetzung von Eva Moldenhauer. Wie schon erwähnt, geht es literarisch in den Bereich des Existenzialismus. Damit wird sie vor allem auch in Verbindung gebracht. Und wir haben es hier mit einer klaren sprachlichen Reduktion zu tun. Also es gibt ja keine sprachlichen Ausschmückungen, so wie du das auch schon in deinem Werk gefunden hast von ihr. Wir haben einfache Satzstrukturen, wir haben klare Beobachtungen. Und was dadurch wirklich sehr stark zur Geltung kommt, ist halt diese existenzielle Wahrheit, die damit einfach zum Ausdruck gebracht wird. Weil was ich hier natürlich nicht, oder was es halt nicht ist, es ist kein kaltes Werk. Also es ist nicht so, dass jetzt hier gar keine Gefühle irgendwie im Vordergrund stehen oder so. Ganz im Gegenteil, aber die Gefühlskälte, weiß nicht, ob das für euch jetzt widersprüchlich klingt, wenn ich das so ausdrücke, die ist das, die sie durch diese Sprachlichkeit sehr gut beschreibt. Und ich glaube, hier ist es wirklich auch essentiell, dass wir uns einfach dem Werk über eines der vielen Kapitel, also ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich auch nur, also knapp 170 Seiten stark, das Werk, und besteht aus unzähligen kleinen Kapiteln, also die auch schon ja einen sehr berichtenden, erläuternden Charakter einfach nur haben. Also wie du schon vorhin gesagt hast, man hat wirklich eher das Gefühl, man liest einen Bericht, weil kein Kapitel ist meist länger als 2 Seiten. Ne? Und die haben meistens so eine Überschrift wie Großmutters Haus, der Offizier, das Bad, die Magd des Pfarrers. Also es wird einfach das beschrieben, was da ist. Und das große Heft ist also als Rahmenhandlung genau das, was die beiden Jungs, um die es hier geht, auch machen. Und genau, um kurz auf den Inhalt einzugehen, ich habe es vorhin schon so angerissen. Es geht, oder im Mittelpunkt der Handlung stehen 2 Zwillingsbrüder. Wie schon erwähnt, werden eigentlich in dem ersten Werk die Namen nicht genannt, in den späteren schon, die in einer namenlosen, kriegszerrütteten Welt bei ihrer Großmutter aufwachsen. Die Zwillinge sind Beobachter, überlebende Menschen, die ja zwischen diesen Grenzen leben, sprachlich, moralisch, aber auch irgendwie emotional. Also es ist so die sind die Beobachter. Weil aus deren Sicht wird das geschrieben. Es geht halt auch immer um ein Wir. Es wird nie mal von der Sicht des einen oder des anderen geredet, sondern es geht immer um ein Wir. Und das ist das, was diesen Zusammenhalt zwischen den beiden ausmacht. Und dieser Zusammenhalt kommt auch sehr, sehr stark zur Geltung. Aber wiederum haben die einen sehr, sehr klaren und distanzierten Blick auf das Geschehen. Und das ist das, was es irgendwie dann wiederum so eindringlich macht. Die wachsen da mitten in diesem Kriegsalltag auf, werden von ihrer Mutter an die Großmutter gegeben, die in dem Ort als Hexe verschrien ist. Also wird unter anderem gesagt, dass sie angeblich ihren Mann umgebracht hat, was aber keiner wirklich irgendwie belegen kann. Und das, was die Jungs machen, ist eine reine Beobachtung. Und das ist das, was sie in diesem besagten Heft niederschreiben. Es geht um den Alltag der Leute. Es geht um die Verzweiflung in Beschreibung der Taten. Also da beschreiben die zum Beispiel, wie sie... Ich muss jetzt überlegen, was ich sage, weil es ist immer sehr, sehr heftig, was da beschrieben wird. Also wir haben es ja auch mit einer Beschreibung von Vergewaltigung zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass zum Beispiel bei einem Schuster, wo dann halt auch indirekt klar wird, dass das dann ein Jude ist, der verfolgt wird, der dann zu denen sagt, wenn ihr ein Heft braucht, dann nehmt euch das einfach. Ich bin morgen sowieso nicht mehr da. Also die zitieren ihn einfach und der Lesende ist dann praktisch dazu angehalten, sich selbst seinen Teil zu denken. Und das wird dann auch nicht weiter kommentiert. Dass sich in den Jungen praktisch Agatha Christoph sehr, sehr gut selbst widerspiegelt, sieht man vor allem in einem Kapitel, was mir aufgefallen ist. Und das heißt unsere Studien. Und da wird das eigentlich begründet, warum so geschrieben wird, wie geschrieben wird. Also wir sind dann praktisch wie auf so einer Art Meta-Ebene. Und damit das für euch jetzt nicht ganz so kryptisch klingt, lese ich euch das jetzt einfach mal vor. So, ich glaube, dann wird es alles ein bisschen klarer, weil ihr merkt, dass es sehr, ich glaube, ich habe noch nie so gehadert, was zu beschreiben, was so eine Ambivalenz in sich trägt. Weil, wie gesagt, wir haben es mit so einer ganz klaren, nüchternen, distanzierten, auf den ersten Blick kalt wirkenden Sprache zu tun. Aber auf der anderen Seite schafft sie es genau mit dieser Sprache, einen mitzunehmen und diese Eindringlichkeit wieder zu spiegeln, die, wie gesagt, für diese Zeit der Nachkriegsliteratur und so auch irgendwo prägend ist, aber mich hat es ja dann doch irgendwie sehr, sehr mitgenommen. Zum Kapitel. Also es geht darum, dass die Jungs, die haben das jetzt mit Arbeit geschafft, sich ein paar Mark praktisch zu verdienen und sind jetzt dazu gekommen, sich da dieses Heft zu holen. Und es ist halt auch so, um diesen Kriegsalltag zu überstehen, machen die Übungen. Und das sind dann Übungen in Grausamkeit, das sind Übungen in die fasten einfach, also dass sie wirklich mal tagelang nichts essen. Und dann ist es auch so, dass der eine sagt, okay, ich bin heute taub. Der andere sagt, ich bin blind. Und dann ist es so, dass der Blinde muss dem Tauben beschreiben, was er hört und andersrum. Und die machen da wirklich die krassesten Übungen, um diesen ganzen Irrsinn, der da um sie herum passiert, irgendwie, denke ich, zu überstehen. Also finden da praktisch ihren eigenen Weg, der aber sich sehr, sehr hart und, ich sag auch teilweise grausam gestaltet. Genau.
Und diese Aufgaben, diese Übung, ist das ein Spiel zwischen den beiden? Haben die beiden sich das ausgedacht, ja?
Es ist für die kein Spiel. Also die behandeln das richtig wie so eine, also wie du sagst, wie so eine Aufgabe. Es ist gar nicht so ein Spiel, sondern es ist für die was so getan wird. Weil es so sein soll. So hat man das Gefühl. Also die sind praktisch, wenn man jetzt nicht wüsste, dass die Kinder sind, würde man das gar nicht im ersten Moment vermuten. Und ich glaube, das ist dann das auch, was einen so mitnimmt, dass man das immer nur in verschiedenen, so Nebensätzen spürt, dass es, also oder immer wieder daran erinnert wird, dass wir es hier eigentlich wirklich mit Kindern zu tun haben. Mhm. Ja? Zu dem Kapitel. Das heißt, unsere Studien, aus der Sicht der Jungs. Für unsere Studien haben wir das Wörterbuch unseres Vaters und die Bibel, die wir hier bei Großmutter gefunden haben, in der Dachkammer. Wir haben Unterrichtsstunden in Rechtschreibung, Aufsatz, Lesen, Kopfrechnen, Mathematik und Gedächtnisübungen. Wir benutzen das Wörterbuch für die Rechtschreibung und um Erklärungen zu erhalten, aber auch um neue Wörter zu lernen, Synonyme, Antonyme. Die Bibel dient uns zum Lautlesen. Für die Diktate und für die Gedächtnisübung. Wir lernen also ganze Teile der Bibel auswendig. Und so geht eine Aufsatzstunde vor sich. Wir sitzen am Küchentisch mit unseren karierten Blättern, unseren Bleistiften und dem großen Heft. Wir sind allein. Einer von uns sagt, die Überschrift deines Aufsatzes ist die Ankunft bei Großmutter. So heißt übrigens auch der erste Satz, also das erste Kapitel des Buchs, ne? Der andere sagt, die Überschrift deines Aufsatzes ist unsere Arbeiten. Wir beginnen zu schreiben. Wir haben 2 Stunden, um das Thema zu behandeln und 2 Blatt Papier zur Verfügung. Nach 2 Stunden tauschen wir unsere Blätter aus. Jeder von uns korrigiert die Schreibfehler des anderen mit Hilfe des Wörterbuchs und schreibt unten auf die Seite gut oder nicht gut. Wenn es nicht gut ist, werfen wir den Aufsatz ins Feuer und versuchen, dasselbe Thema in der nächsten Stunde zu behandeln. Wenn es gut ist, können wir den Aufsatz in das große Heft abschreiben. Um zu entscheiden, ob es gut oder nicht gut ist, haben wir eine sehr einfache Regel. Der Aufsatz muss wahr sein. Wir müssen beschreiben, was ist, was wir sehen, was wir hören, was wir machen. Zum Beispiel ist es verboten zu schreiben, Großmutter sieht aus wie eine Hexe. Aber es ist erlaubt zu schreiben, die Leute nennen Großmutter eine Hexe. Es ist verboten zu schreiben, die kleine Stadt ist schön. Denn die kleine Stadt kann für uns schön und für jemand anders hässlich sein. Auch wenn wir schreiben, der Adjutant ist nett, ist das keine Wahrheit, weil der Adjutant vielleicht zu Gemeinheiten imstande ist, die wir nicht kennen. Wir werden also einfach schreiben, der Adjutant gibt uns Decken. Wir werden schreiben, wir essen viele Nüsse und nicht, wir lieben Nüsse. Denn das Wort lieben ist kein sicheres Wort. Es fehlt ihm an Genauigkeit und Sachlichkeit. Nüsse lieben und unsere Mutter lieben kann nicht dasselbe bedeuten. Der erste Ausdruck bezeichnet einen angenehmen Geschmack im Mund und der andere ein Gefühl. Die Wörter, die die Gefühle definieren, sind sehr unbestimmt. Es ist besser, man vermeidet sie und hält sich an die Beschreibung der Dinge, der Menschen und von sich selbst. Das heißt, an die getreue Beschreibung der Tatsachen.
Ja, das ist ja spannend. Jetzt verstehe ich sofort, was du mit Metaebene meinst, weil, also würdest du auch sagen, dass das genau ihren Stil beschreibt?
Ja, also das Kapitel ist mir komplett im Gedächtnis geblieben, weil ich dachte, krass, sie nutzt dieses Kapitel, um ihren Stil zu beschreiben.
Ja, super.
Also fand ich echt krass. So muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, ne? Dass die Figuren praktisch den Schreibstil beschreiben und warum. Also sie erklärt den im Buch und sie
das
hat
das. Das ist echt cool. Vor allem zu sagen, das ist die Wahrheit. Das fand ich gerade richtig gut.
Ja.
Dann, ja, das ist ihre Begründung. Sie schreibt so, weil sie eben wahr schreiben will.
Genau.
Finde ich total interessant. Okay.
Und da kann ich euch an der Stelle, also das packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes rein, auch nochmal das kleine Interview. Das geht nur 7 Minuten, aber da sagt sie das auch nochmal. Kann ich jetzt auch einfach mal so behaupten, dass das wirklich so ist, dass sie da ihren eigenen Schreibstil beschreibt. Und das fand ich krass. Also, weil ich hatte mich ja vorher schon so ein bisschen mit ihr beschäftigt und dann liest du das, wie die zwei, also wie ihre Figuren das praktisch erzählen, warum der Schreibstil so ist. Und das fand ich irgendwie ja total krassen Kniff so. Ja, und so zieht sich dieser Stil. Also das ist genau das, was die beiden Jungs dann machen. Ne? Also wir haben praktisch das Gefühl, dass nicht Agota Christoph, sondern die beiden das Heft schreiben und zwischendurch beschreiben, wie sie damit angefangen haben. Und so, wie ich es gerade vorgelesen habe, ist es auch so. Also es wird alles beschrieben. Und wenn das, also die wirklich die scheußlichsten Dinge, die man sich ausmalen kann, werden mit dieser Sachlichkeit beschrieben. Und auf der einen Seite hilft einem das natürlich, dann irgendwie sich ja da durchzuwinden durch so ein sehr, sehr trauriges, bizarres, schreckliches Kapitel. Und auf der anderen Seite lässt einen das natürlich trotzdem komplett erstarren, wenn man einfach diese Vorstellung hat, was die Kinder da durchmachen müssen. Und in dem Interview mit ihr wird auch ganz klar, dass das auf jeden Fall auch an den Ort, in dem sie selber aufgewachsen ist, angelehnt ist. Also es hat auf jeden Fall autobiografische Züge. Was ja auch wiederum spannend ist, ist dadurch, dass man natürlich diese Sachlichkeit hat, ist man ja trotzdem geneigt, sich dann seine eigenen Vorstellungen dazu zu machen. Und weil das ist ja das, was einfach nicht funktioniert. Man kann, also das ist ja so, man kann nicht objektiv sein. Sie sagt das in dem Interview, dass sie das nicht möchte, subjektiv zu sein und deswegen diese Beschreibung macht. Aber sobald du das liest, bist du nicht mehr, meiner Meinung nach, kannst du nicht mehr objektiv sein. Weil du zum Beispiel wirst das Buch ganz anders lesen als ich, ne? Und daher total spannend.
Stimme ich dir total zu. Also man hat dann irgendwie so das Bedürfnis, so eine Art emotionale Leerstellen zu füllen beim Lesen, ne? Ja.
Genau, sehr schön gesagt. Also das trifft's und das macht's halt so spannend und es lässt einen dann natürlich so zurück. Also ich bin mega geneigt. Also ich will jetzt auf jeden Fall die anderen Bücher noch lesen. Ich weiß halt nur nicht wann. So, weil wir haben ja auch noch ein paar andere Folgen vor uns und überhaupt. Aber es ist ja, wie gesagt, dadurch, dass es sehr kurz gehalten ist, lässt sich das ja gut weglesen, aber es ist natürlich einfach harter Tobak, Leute, ne? Also es ist jetzt nicht mal was, wo man sich mal gemütlich zurücklehnt und das mal so mal entspannt auf sich wirken lässt, sondern da müsst ihr echt Bock drauf haben, weil das ist, wie gesagt, schon sehr, sehr krass. Also wie gesagt, wir befinden uns hier mitten im Kriegsalltag und dadurch, dass diese Sachlichkeit hier genutzt wird, diese existenzielle Wahrheit, ist die auch sehr schonungslos. Und deswegen sollte man diese Bücher nicht unbedingt lesen, wenn man sich schnell oder wenn man sich durch bestimmte Sachen getriggert fühlt, was Richtung Vergewaltigung geht, was Richtung Totschlag geht. Es wird auch sehr blutrünstig. Also wie gesagt, es hat dann wirklich auch so ein, sowas sehr, sehr Eindringliches, wenn das dann aber noch mit so einer Sachlichkeit von Kindern beschrieben wird, was ja dem eigentlich voll entgegensteht. Ne? Weil wo sind Kinder sachlich? Nie eigentlich. Mhm. Und das, also was heißt nie, aber du weißt, was ich meine. Also die bringen immer eine Emotionalität mit, wenn die Sachen erzählen oder beschreiben. Und
ja, oder viel Fantasie oder sowas.
Genau, ne? So und
Kinderwelt.
Das macht's, ich glaube, das ist das, was es hier auch wirklich so für mich sehr, sehr schwer gemacht hat. Nicht vom, dass ich das Buch jetzt schwer fand, sondern einfach vom, sowas, was einfach so bedrückend ist. Und es ist einfach ja schon sehr virtuos, das mit solcher Sprache zu schaffen, da so eine Emotionen zu erzeugen. Also wenn ihr da ein Gefühl für kriegen wollt, was damals los war und so, dann soll ich das sehr ans Herz gelegt. Wenn ihr aber einen kuscheligen Abend haben wollt und ganz sanft in eure Träume entfleuchen wollt, dann lest das nicht. Also, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Das ist was bleibt und was auch sehr, sehr stark nachhalt, dieses Buch. Also keine leichte Kost auf jeden Fall. Nichts Sanftes und nichts, was man mal so nebenbei am See oder gemütlich mit einer Tasse Tee mal so wegschnurpst, sondern da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen und das wirken lassen und sich vielleicht auch ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen wollen, mit der Kriegszeit, und dann habt ihr da auf jeden Fall eine gute Literatur vor euch. Also letztes Mal, Sarah, hatten wir schon harten Stoff hier. Dieses Mal war es auch wieder ein bisschen. Wir haben mit euch den Herbst halt sehr, sehr düster auch eingeläutet. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht krumm. Es muss auch mal ernster sein, ne? Also wir haben ja sonst immer Folgen, wo wir viel lachen, wo viele Anekdoten erzählt werden. Aber es muss auch mal ernst sein können. Wir wollen ja ein möglichst breites Feld abdecken. Und deswegen bin ich auch schon gespannt, um wen es denn in unserer nächsten Folge gehen wird. Kannst du da was verraten? Also wirst du ein bisschen was verraten? Wir wollen ja raten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch wieder eine ganz gute Überleitung, denn nächstes Mal kommt die Leichtigkeit zurück ins Haus. Also wir machen wieder einen Sprung. Es wird nicht banal, nicht trivial, aber auf jeden Fall leichter. Und ich habe jetzt schon gemerkt, es ist für mich wieder eine riesen, riesen Entdeckung. Ich werde alles lesen von dieser Autorin. Die hat es mir jetzt schon so angetan, Marianne, wirklich. Also ich werde bestimmt vor Begeisterung wieder ganz viele Geräusche von mir geben, die du dann im Schnitt entfernen musst, weil ich schon wieder ganz hin und weg bin. Und
ich schneide nie Begeisterungsgeräusche raus. Das will ich hier mal ganz klar sagen. Es werden nie Begeisterungsgeräusche rausgezogen. Liebe Leute, wenn ich schneide, Sarah, du hast es jetzt angesprochen, jetzt muss ich das auch erzählen.
Ja, mach mal.
Wir haben das öfter, wir haben ja beide so unsere Lieblingsfüllwörter. Bei Sarah ist es M und bei mir ist es halt. Also ihr hört das öfter mal, aber es ist manchmal auch, kommt es vor, dass wir das einmal mehr sagen und dann maße ich mir das an, das mal auszuschneiden. Und ich weiß nicht, ob Leute von euch dabei sind, die so Horrorfilme mögen, aber bei Sarah hat man immer so ein, es gibt, wie heißt das, Grudge oder so. Und da gibt's so ein ganz gruseliges Wesen und das macht immer so diese Geräusche. Diese Geräusche höre ich beim Schnitt und danach muss ich ganz ruhig schlafen gehen. Und daher, das sind die Geräusche, die ich dann mal genau schneide, aber ich würde nie eine Begeisterung von dir. Das würde ich mir nie anmaßen.
Nein, das stimmt. Ich hatte es auch eher so gemeint, dass dann die Konzentration völlig abhanden kommt bei mir und ich mich dann schnell verplauder.
Ja gut,
und so
aber
weiter.
Das. Aber da nehmen wir uns ja nichts. da nehmen wir uns doch nicht viel. Also das mache ich ja auch. Also so abschweifen ist doch, das muss doch schon mal sein. Das haben wir heute, stimmt, das haben wir heute so fast gar nicht gemacht, ne? Nee,
ja, das stimmt,
nicht.
Das stimmt.
Ja, war dann irgendwie, hat's diesmal nicht, aber das ist doch schon ein bisschen was, was uns auch auszeichnet. Also daher sehr gerne, ne?
Mach ja, das. Also auf jeden Fall wird's, wie gesagt, nächste Woche ein bisschen leichter. Es ist eine deutsche Autorin auch, so viel sei vielleicht auch noch verraten, und ihr Nachname reimt sich auf Moin.
Ah.
Sie kommt aber nicht aus dem Norden.
Aber das ist
aber, ja. Ja.
Das okay, hatten wir
so viel
auch
dazu.
Noch nicht. Das hatten wir auch noch nicht, dass wir mal sagen, okay, stimmt. Worauf reimt sich denn der Name? Wie, du weißt das nicht? Super Idee.
Ja.
Ja, ihr Lieben, dann entlassen wir euch in diesen Oktober, in den restlichen Oktober. Meistens kommt die Folge am Ende des Monats raus. Das heißt, im November wird es die nächste Folge geben mit der Autorin, die sich auf Moin reimt. Wir sind alle sehr gespannt. Bis dahin, wie gesagt, lasst uns gerne wissen, ob ihr ja zu einer unserer aktuellen AutorInnen vielleicht jetzt auch mal das ein oder andere Buch in der Hand hattet. Und wir freuen uns, von euch zu lesen, zu hören. Und wünschen euch alles Gute. Bis dahin, eure Marianne.
Und eure Sarah, die euch auch einen ganz tollen Leseherbst wünscht. Bis bald.
Tschüss.